toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Ich begrüße euch alle herzlich im Namen der linken Gewerkschaftsjugend und des kurdischen Kulturvereins. Serdisht Ararat wird heute über seine Erfahrungen in Rojava sprechen, er war 9 Monate lang in Kurdistan. Der Vortrag wird aufgenommen, es wird noch einen Diskussionsteil geben, der wird aber nicht aufgenommen, also ihr könnt dann in Ruhe eure Fragen stellen. Ich muss sagen, wir fangen an.
Hermann Hundeherhartig, herzlich willkommen. Als erstes möchte ich der linken Gewerkschaftsjugend und den Kurden von Salzburg danken, dass sie mich eingeladen haben. Okay, dann fange ich an. Ich fange an mit einem kurzen Abriss der kurdischen Geschichte seit Zerfall des Osmanischen Reichs. Und dann möchte ich über meine Zeit in Kurdistan reden. Ja, fange ich mal an. Also, Entschuldigung, ich habe noch nie einen Vortrag gehalten, vielleicht wird es ein bisschen chaotisch. Das Osmanische Reich zum Zeitpunkt des Ersten Weltkriegs war eine Monarchie, aber ein Vielvölkerstaat. Und auch wenn der Sultan Türke war, es gab viele Völker, die auch territorial unheimlich zersplittert waren. Dann mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg an Seiten des Deutschen Reiches und Österreich-Ungarns kam die Idee des Nationalstaats in die Region. Frankreich und England haben sich eben Syrien und den Irak aufgeteilt und Ethnien haben bei dieser Aufteilung keine Rollen gespielt. So ist Westkurdistan, also Rojava, ans französische Mandatsgebiet Syrien gefallen, Bashur Südkurdistan an den Irak, an die englische Besatzungszone. Das Gebiet der heutigen Türkei war zu Teilen auch besetzt und an dieser Stelle hat Mustafa Kemal einen Befreiungskrieg angefangen, an dem die Kurden am Anfang auch an seiner Seite mitgekämpft haben. Dieser Krieg war eben gegen die westlichen Besatzer und gegen die entstehende griechische Nation. Die Griechen haben damals auch an vielen Teilen der heutigen westlichen Türkei gelebt. Gut. Nachdem eben der Krieg vorbei war, hat der Kemalismus die Ideologie von einem Staat, einer Sprache, einem Volk entwickelt und angefangen, die Kurden zu assimilieren. Und es sollten in der Türkei eben nur Türken leben. Es kam dann auch zu Aufständen dagegen, zum Beispiel der alevitisch-kurdische Aufstand in Dersim unter Said Risa, der aber auch blutig niedergeschlagen wurde. Und lange, lange Zeit galt es in der Türkei als unmöglich zu sagen, man ist Kurde. Dann 1987 wurde die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK, von Abdullah Öcalan und seinen Genossen gegründet, die zu dieser Zeit eine marxistisch-leninistische Organisation war und die Idee hatte, einen kurdischen Nationalstaat zu gründen und in diesem eben den Sozialismus voranzutreiben. Sie haben den Guerillakrieg gegen die Türkei begonnen und das ging weiter bis 1999, als es dann im internationalen Komplott gegen Öcalan, er wurde festgenommen in Zusammenarbeit vom türkischen Geheimdienst mit mehreren westlichen Geheimdiensten und sitzt seitdem im Gefängnis in der Türkei. Aus dem Gefängnis heraus hat Öcalan dann einen Paradigmenwechsel in der Partei durchgeführt, den demokratischen Konföderalismus, weg von der Theorie eines kurdischen Nationalstaats hin zu einer demokratischen Konföderation der Ethnien in der Region des Mittleren Ostens. Und die Partei hat sich verändert, eben nach dieser Politik, und hat auch von 2013 bis 2015 einen Friedensprozess mit der Türkei geführt, in dem nicht gekämpft wurde. Der wurde dann aber einseitig von der Türkei für beendet erklärt. Genau. Und jetzt springen wir vom türkisch-kurdischen Teil nach Syrien. Als der Bürgerkrieg ausbrach, gab es am Anfang die Freie Syrische Armee, die gegen Assad gekämpft hat. Dann ist auch Daesh aufgetaucht, also der Islamische Staat. Und 2011 haben die Kurden, die im nördlichen Teil Syriens siedeln, also im Cizre-Kanton, um Kamishlo, im Kobane-Kanton, um Kobane und im Afrin-Kanton, ganz im Westen, die YPG gegründet, als Volksverteidigungseinheiten, die anfangs nur dazu da waren, eben diese Gebiete selbst zu verwalten. Das ging bis zur Schlacht von Kobane, als die Stadt fast komplett vom IS zerstört wurde und fast eingenommen wurde. Und danach, eben auch mit Luftschlägen der westlichen Koalition, ist es der YPG und später dann den syrisch-demokratischen Kräften, ein Rebellenbündnis, in dem die YPG ist und auch andere Rebellengruppen, die sich auf den demokratischen Konföderalismus berufen, gelungen, immer mehr Regionen in Syrien zu befreien. Okay, also nur als kurze Geschichte, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Und jetzt fange ich mit mir selber an. Ich bin selber Anarchist und Studi-Linker und als dann eben die Zeit von Kobane war, ich glaube, wir haben es alle viel in den Nachrichten gesehen. Und ich habe die Revolution gesehen und natürlich gedacht zu gehen, aber es war immer nur eine Art romantische Fantasie und nie wirklich ernst gemeint, bis ich dann an die Uni kam und mitbekommen habe, dass jeder Linker da so ist wie ich. Und dann kam der Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt musst du gehen oder du wirst dein ganzes Leben lang nur reden. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen zu gehen und habe das dann auch recht schnell umgesetzt. Also ich war 2016 von März bis Dezember in Kurdistan. Als ich gekommen bin, ich bin zuerst von Deutschland nach Bashur, also in den irakischen Teil gekommen. Und dort war die Situation, dass die PDK, die Demokratische Partei Kurdistans unter Barzani, die Wege nach Rojava dicht gemacht hat. Es war nicht mehr möglich. Seitdem ist Rojava auch unter einem vollständigen Embargo von Seiten des Iraks, nicht nur der Türkei. Und so war es eben auch unmöglich für Internationalisten, rüberzukommen, bis eben neue Wege gefunden wurden. Und wir saßen erstmal fast 3 Wochen in Bashur fest. Ja. Und da ist eben zu erwähnen, dass die Region in der autonomen Region Kurdistans, die meinen, für die Freiheit der Kurden zu streiten, gleichzeitig alles tun, um den freiheitlichen Prozess in Rojava zu unterbinden und zu sabotieren. Gut, dann springe ich jetzt ein bisschen zu der Zeit, also es haben sich neue Wege ergeben und wir sind nach Rojava gekommen. Und dort waren wir zuallererst in einer Akademie. Dort gab es eben als allerwichtigste sprachliche Ausbildung, ideologische Runden oder auch Ausbildung, Geschichte Kurdistans und dann eben auch die militärische Ausbildung. In dieser Gruppe waren wir, glaube ich, zu 9 oder zu 10. Es waren mit einer Ausnahme alle, wie ich, Studi-Linke aus westeuropäischen Ländern, also Deutsche, Spanier, Italiener, Briten. Ein Genosse aus der Zeit, er war Serbe in der französischen Fremdenlegion, vielleicht 2 Meter groß. Er war der einzige Nicht-Politische. Und die Zeit der Ausbildung habe ich unheimlich gut in Erinnerung. Das war eine der schönsten Zeiten in meinem Leben. Es war, wir hatten alle verschiedene Ideen. Manche waren Marxisten, Leninisten, andere Anarchisten, andere eben auch Unpolitische. Aber anstatt, dass wir uns die ganze Zeit nur gegenseitig gefetzt hätten, kamen wir in einen unheimlichen Dialog, was auch durch die Strukturen innerhalb der JPG begünstigt wird. Zum Beispiel, was wir am Anfang lernen mussten, war, es nennt sich Tekmil in der kurdischen Bewegung. Das ist, am Ende eines jeden Tages trifft sich die Gruppe und man gibt Kritik an die Genossen, aber man bietet auch Selbstkritik an. Und wir haben lange gebraucht, das zu lernen. Am Anfang, ich kritisiere einen Genossen und er hat es als persönliche Beleidigung genommen. So ist es in Europa auch meistens gemeint. Und nach 1 oder 2 Monaten haben wir gelernt, dass wenn wir einen Genossen kritisieren, dass wir diese Kritik ernst meinen und konstruktiv meinen. Und das hat uns, glaube ich, alle unheimlich weitergebracht. Ja. Auch die ideologische Ausbildung, uns wurde eben als erstes, wir hatten Sprachunterricht, was natürlich das Allerwichtigste ist. Und in der ideologischen Ausbildung haben wir erst über die Geschichte Kurdistans geredet und dann über die Idee des demokratischen Konföderalismus. Aber das war auch nicht, dass uns erzählt wurde, wie die Ideologie ist. Es wurde immer gefragt, was denkt ihr darüber? Wir haben so viele Fragen gestellt. Es war eine unheimlich freie Zeit, meine Empfindung. Was habe ich noch? Ach ja, das glaube ich auch ganz interessant. Unser Lehrer in der Ausbildung war zum Beispiel gar kein Kurde, sondern er war Türke, der zur Bewegung kam. Und das habe ich immer wieder feststellen können, wie verschiedene Gruppen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, im demokratischen Konföderalismus zusammenkommen. Zum Beispiel, als ich in der Akademie war, er war schon auf dem Rückweg ein israelischer Soldat, der in der JPG gekämpft hat. Und er hatte am Anfang mit den arabischen Genossen und Genossinnen unheimliche Probleme, hat geglaubt, jeder ist bei der Hisbollah oder Hamas. Und es gab unheimlich viel Streit zwischen ihnen. Aber dadurch bedingt, dass sie in derselben Einheit waren und sich nicht prügeln konnten, haben sie am Ende vom Tag zusammengesessen und Chai getrunken. Und nach einer Zeit hat selbst er gesagt, wir brauchen in Israel Leutschalan. Und natürlich gab es während der Ausbildung immer wieder Probleme. Wir kamen aus ganz verschiedenen Gruppen, aus verschiedenen Schichten, waren auch vom Kopf her alle verschieden eingestellt. Es gab absolute Individualisten, mit denen es am Anfang sehr viele Probleme gab. Aber zum Ende hin eben haben wir alle konstruktiv zusammengearbeitet. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Nein, das war's. Gut. Danach wurden wir eben alle in verschiedene Einheiten geschickt. Und ich war mit 2 anderen Deutschen in einem Tabur in Siluk, Silagran, also schwere Waffen. Das sind, ihr habt das vielleicht schon gesehen, die Doschka-Autos. Doschka ist eine russische Anti-Flugzeugwaffe mit 12,5 und 14,5 mm, die dann eben, vielleicht kommt ein Bild, hinten auf Pickups montiert ist. Und eben Mörser und Katyusha, also Raketen, die aber sehr provisorisch abgeschossen wurden. Wir waren ein Stück hinter der Front stationiert, aber eben immer, wenn angegriffen wurde, direkt an die Frontlinie mussten wir dorthin. Das Leben im Tabor, also in der Einheit, war anfangs sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, sehr schwierig. Auch wenn man aus der Ausbildung, wenn man da das kollektive Leben schon gelernt hat, dort war es eben immer noch mal ein bisschen stressiger. Es gab ein bisschen mehr Konflikte, die dann meistens auch gelöst wurden. Das will ich noch zur Ausbildung sagen. Wir hatten am Tag, der Tag fing um 5 Uhr an mit Frühsport, dann Frühstück, dann Unterricht und so weiter. Und wir hatten vielleicht 1,5 oder 2 Stunden Freizeit am Tag. Wir mussten die Arbeiten alle gemeinschaftlich erledigen, zum Beispiel die Waschräume putzen, Küche machen, Essen kochen und so weiter. Und am Anfang, in diesen 2 Stunden Freizeit, hat sich jeder hingelegt, geschlafen, am Handy irgendwelche Videos geguckt und so weiter. Nach einer Zeit haben wir selbst unsere Freizeit für die Gruppe genutzt. Wir haben einen Komposthaufen gebaut und alles Mögliche. Aber selbst unsere Freizeit haben wir versucht, effektiv zu nutzen. Eben in meiner ersten Einheit, es war von der Gruppe ein bisschen schwierig. Ein Drittel waren Internationalisten, Deutsche, Franzosen, ein Amerikaner, ein Drittel Kurden und ein Drittel Araber, die kein Wort Kurdisch verstanden haben. Das heißt, die Kommunikation ist zum Teil sehr schwer gefallen. Und vor allem unsere Lehrer in der Akademie waren Kurden, aber alle von ihnen hatten eine Zeit in Europa gelebt, haben unsere Kultur verstanden. In diesem Tabor waren alle Genossen aus Dörfern in Nordsyrien, in Rojava, und hatten nicht nur ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Kultur, auch ganz andere Mentalität. Das zu beschreiben ist ein bisschen schwierig, aber zum Teil war einfachste Kommunikation sehr schwer. Neben unserer Einheit war das IFB, das Internationale Freiheitsbataillon, stationiert. Das ist ein Bataillon, das wird gebildet von hauptsächlich türkischen Einheiten, Tiko, Melekepe, Bök und eben auch westlichen Internationalisten. Wir haben sie recht häufig besucht. Es waren auch sehr gute Genossen, und vor allem, weil viele von ihnen in türkischen Großstädten an der Uni waren, lief da die Kommunikation einfacher. Nach 4 Monaten haben wir dann die Einheit gewechselt. Fast alle Internationalisten, weil... Warum eigentlich? Warum haben wir gewechselt? Na, bei mir war es einfach, ich wollte eine kurdische Einheit, ich wollte eine rein kurdische Einheit, um die Sprache besser zu lernen. Ich habe das, was ich in der Akademie gelernt habe, in meiner ersten Einheit vergessen, an Sprache. Und dann kam ich mit einem kanadischen Genossen, der mittlerweile gefallen ist, Shahid Agir. Sind wir südlich von Tischrin in eine halbbewegliche Einheit gekommen. Und dort war das Leben dann nochmal ganz anders. Die meisten Genossen dort waren lange, lange Revolutionäre, die meisten seit ihrer Jugend. Und dort haben wir erst gelernt, was Tekmil, also dieser kritische Rückblick, wirklich bedeutet. Wir haben jeden Tag Tekmil gehabt. Und es ging immer darum, sich selbst für die Gruppe zu verbessern. Und der kurdische Ausdruck ist Hewalti, also Freundschaft, dass man nicht nur zusammen kämpft, sondern auch Freund miteinander ist. haben wir da auch erst wirklich erlebt. Das war unser erster Tag im Tabul. Wir waren neu, wurden noch wie Gäste behandelt, kamen in den Raum, wo alle gesessen haben und Tee getrunken haben. Es gab auch einen Fernseher und wir begrüßen uns ganz förmlich, setzen uns hin und der Kommandant der Einheit kommt und legt sich mir über den Schoß. Und dann steht der Nächste auf und kuschelt sich auch an mich. Und auf einmal lag das halbe Tabur, die halbe Einheit auf mir und auf dem anderen Genossen, dem kanadischen Genossen, Shade Agir, und knuddelt uns ab. Und wir waren komplett, nein, bitte nicht. Ja, aber so war's. Es gab zum Beispiel, einmal hatte ich einen schweren Streit mit einem Genossen, Hival Rojat. Die Kurden sind unheimlich freundlich, aber gleichzeitig gibt es kulturelle Unterschiede, die sich, ja, die einfach aus der Kultur bedingt sind. Zum Beispiel der Umgang mit Hunden. Wir nehmen unsere Hunde mit in unser Haus. In Kurdistan streichelt man einen Hund mal vielleicht, aber wenn er dann nochmal ankommt und er einen nervt, dann wirft man einen Stein nach ihm. Und das hat mich nach einer Zeit so genervt. Und da hat ein Genosse wieder einen Stein auf den Hund geworfen und ich bin zu ihm gegangen und ich war unheimlich wütend. Sag ihm, er ist ein Esel und alles Mögliche. Und er sagt zu mir, du verstehst unsere Kultur nicht, was machst du? Wir haben uns fürchterlich gestritten. Ich habe ihn dann auch irgendwann weggeschubst, was etwas ist, was in der Bewegung überhaupt nicht toleriert wird, handgreiflich zu werden. Und wir wären uns wirklich in dem Moment beinahe an die Kehle gesprungen, wenn die Genossen nicht dazwischen gegangen wären. Und dann ist wieder das Video. Und die Genossen gingen eben dazwischen und haben gesagt, heute seht ihr euch nicht mehr und am nächsten Tag reden wir darüber. Und über die Nacht, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und nur darüber nachgedacht, was ich falsch gemacht habe. Rojat vermutlich auch. Und am nächsten Tag hatten wir eben ein Treffen und reden darüber, über unsere Fehler. Und ich habe mich kritisiert, er hat sich kritisiert. Und danach war das Problem eben geklärt. Und ja, in der Zeit in meinem zweiten Tabur, das war südlich von Tischrin, vor der Raqqa-Offensive, die im Moment läuft. Und wir wurden in dieser Zeit, ja, rede ich darüber. Wir wurden in dieser Zeit auch ein paar Mal angegriffen, was dadurch erschwert wurde, dass die amerikanischen Flugzeuge, die natürlich von einer imperialistischen Großmacht kommen, aber auch eine recht praktische Hilfe sind, zu dieser Zeit in Mosul und mit dem Beginn der Raqqa-Operation in Raqqa beschäftigt waren. Unser Glück war es, dass Daesh das nicht wusste. Sie kamen zum Beispiel einmal mit einem Panzer, haben uns beschossen, sind dann aber unheimlich schnell wieder abgehauen, weil sie dachten, gleich kommt ein Flugzeug. Ja. Aber es ist, was habe ich hier? Es ist, Entschuldigung. Da fällt mir noch eine Anekdote ein. Zum Beispiel in der kurdischen Bewegung ging es immer darum, auch ein Individuum zu sein, aber das Individuum niemals vor das Kollektiv zu stellen. Zum Beispiel, wir hatten einen einzigen Genossen in meiner Einheit, der wirklich ein gläubiger Muslim war und 5-mal am Tag gebetet hat. Und er war Mutfachji, also Küchendienst. Und als die Zeit war zu kochen, war eben für ihn gerade Gebetszeit. Und ich sagte zu ihm, Hewal, ich koche für dich und du kannst beten. Und er meinte so viel zu mir wie, nein, 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 was wäre ich für ein Muslim oder was wäre ich für ein Genosse, wenn ich bete und du für mich kochen musst. Ich muss kochen für die Gruppe. Und das war was ganz Starkes, was eben immer wieder war, dass Leute Interessen hatten, aber die für die Gruppe zurückgestellt haben. Ja. Und ich denke, für mich persönlich, dass das Kämpfen ist keine schöne Sache, aber in dem, was ich zurückgenommen habe davon, war es, glaube ich, ist es, glaube ich, nur ein kleiner Teil. Der Großteil war wirklich, dass ich gesehen habe, wie Menschen zusammenarbeiten, die aus verschiedenen Regionen kommen, die verschiedene Ideen haben, die ja, verschiedene Ethnien sind. Unheimlich viele Genossen waren Araber. Und die YPG hat eben als kurdische Einheit begonnen. Und als die YPG erstmals in arabisches Territorium vorgerückt ist, vor allem bei Suluk, hatten sehr viele Araber Angst, weil der syrische arabische Staat hat jahrzehntelang die Kurden unterdrückt und viele Araber hatten Angst. Jetzt kommen die Kurden, jetzt sind wir dran. Und das ist eben nicht passiert. Es wurde gesagt, okay, wir bauen jetzt gemeinsam was auf und wir integrieren euch in die Verwaltung und ihr seid Teil dieser neuen Gesellschaft. Und so gelingt es der YPG oder den syrisch-demokratischen Kräften der Revolution, eben unheimlich schnell Leute zu integrieren und Gebiete, die davor wenig Freundschaft oder Sympathien für die Revolution hatten, ziemlich schnell auf ihre Seite zu bringen. Ja. Nach 9 Monaten habe ich eben beschlossen, zurückzugehen. Und darüber will ich jetzt auch nicht. Das Einzige, was ich dazu jetzt sagen will, ist eben mein erstes Gefühl, als ich wieder in Deutschland war. Es war wirklich am ersten Tag schon so, als hätte ich Heimweh. Wir sind zurückgekommen, waren noch mit den Genossen zusammen. Einer wurde vom Zoll rausgezogen, mehr zufällig, aber er hatte wirklich Pech. Aber ihm ist nichts weiter passiert. Die Sache war, ich bin dann zurück nach Hause, musste einen Bus nehmen. Das war für mich ein, glaube ich, sehr prägendes Erlebnis. Und ich hatte kein Geld mehr, war in einer abgeranzten Militärjacke mit Make-up, mit Guerillaschuhen. Und ich hatte keinen Cent mehr in der Tasche und sagte dem Busfahrer, die Busfahrt hat 2 Euro gekostet. Es tut mir leid, ich habe kein Geld mehr, aber ich muss nach Hause, kann ich trotzdem mitfahren? Und er sagt, nein, verpiss dich. Und das wird für uns hier eigentlich ganz normal, aber das ist etwas, was dir in Kurdistan nie passieren würde. Dass man einfach sagt, verpiss dich, ich helfe dir nicht. Es gab immer wenig, wir hatten wenig Luxus, schon eine Packung Gulwar-Zigaretten war das Highlight eines Monats. Aber es war eben nie, dass dir hätte passieren können, nee, ich helfe dir nicht, du bist mir egal. Ja. Und genau, dann möchte ich noch erwähnen, dass insgesamt aus dieser Zeit 4 Genossen aus meinem Tabur, 8 Freunde insgesamt gestorben sind. Und auch einer, Shehid Sana, er ist in einem türkischen Luftschlag gestorben, also nicht vom Islamischen Staat getötet, sondern von der Türkei in der Nähe von Manbij. Und am Anfang hat es in Kurdistan komisch auf uns gewirkt. Überall sind Bilder der Märtyrer. Und es kam uns vor, als wäre es wie eine Religion. Aber das ist eben nicht so. Es geht nicht darum, den Tod dieser Menschen zu feiern. Es geht auch nicht, man ist auch nicht deshalb Schehid, weil man gestorben ist, sondern weil diese Leute bereit waren zu sterben. Und auch dadurch, dass sie in die JPG gegangen sind, ihr persönliches Glück zurückgestellt haben. Für die Revolution und für alle. Und nicht an sich gedacht haben in diesem Moment. Genau. Und ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen schnell durchgekommen. Ich glaube, ich beantworte jetzt einfach mal Fragen, wenn es welche gibt.
Termitinitus.org.